Wir klingeln in diesem Spezial bei Kultur nebenan. Hallo, ich bin Anna Patacek, schön, dass Sie dabei sind. Kultur nebenan, das ist unser Motto heute. Die großen Kultureinrichtungen lassen wir mal links liegen. Es geht hinaus zu Orten, die weniger sichtbar, aber nicht weniger wertvoll sind. Kultur, die von Menschen mit viel Engagement betrieben wird, die Nachbarschaften verbindet, die für ein Wir- oder auch Heimatgefühl sorgt. Oder für die Verwurzelung an einem Ort. Ganz viele konkrete Beispiele haben wir schon vorgestellt. Von kleinen Projekträumen über Werkstätten bis zu Kulturzentren mit politischem Bildungsauftrag in Brandenburg und Berlin. Und in dieser knappen halben Stunde stellen wir Orte vor, die ein Zuhause für die migrantische oder postmigrantische Community geworden sind. In Berlin-Neukölln gibt es ein ganz besonderes Zuhause, benannt nach dem griechischen Wort dafür, das Spiti. Das Haus ist vor allem eine Beratungsstelle für Menschen aus Griechenland, die Hilfe bei bürokratischen Angelegenheiten in Deutschland brauchen, aber nicht nur. Denn es ist auch ein Ort für Kultur und Begegnung. Jeden Donnerstagabend trifft sich hier das Rebetiko-Orchester und musiziert gemeinsam. Kulturreporterin Anna Flörchinger war bei einer Probe dabei.
Okay.
Janis aus dem Rebetiko-Orchester spielt sich schon mal ein. Gleich geht die Probe los. Sie sind zu acht, kommen aus verschiedenen Ländern und finden sich jeden Donnerstagabend zusammen, um traditionelle griechische Musik zu spielen. Treffpunkt das Spiti, ein Begegnungsort für Menschen, vor allem mit Migrationsgeschichte aus Griechenland. Seit einigen Wochen organisiert Aspar Nogiati hier das Rebetiko-Orchester.
Das Spiti hier wirkt ein bisschen auch wie unser Spiti. Spiti heißt ja Wohnung, aber auch Zuhause.
Das Spiti ist eine Anlaufstelle. Hier können sich Menschen beraten lassen. Es gibt aber auch kulturelle Angebote. Tanzabende, Straßenfeste und Musik wie zum Beispiel das Orchester. Aspar leitet die griechische Musikschule Ganarini in Berlin. Auf Wunsch vieler Schüler hat sie das Rebetiko-Orchester im Spiti ins Leben gerufen. Rebetiko ist eine besondere Musikform, die viele von zu Hause kennen.
Es ist die Musik der einfachen Menschen, die über deren Alltag spricht, deren Gefühle, auch ab und zu über die politische Situation. Und die Texte vor allem, die sind sehr einfach in der Volkssprache und irgendwie verallgemeinern. Wenn man mitsingt, werden sie zu Aussagen über das Leben.
Auch Yannis Deriou gehört zum Rebetiko-Orchester. Er hat das Ensemble zusammen mit Aspar gegründet. Yannis ist in Athen aufgewachsen. Von klein auf spielt er mehrere Instrumente. Ohne Musikleben, das könnte er nicht. Gerade hier in Berlin ist sie für ihn besonders wichtig geworden.
Wenn man den Ort verlässt, an dem man aufgewachsen ist, fehlen einem Freunde, Bekannte, Familie, die dort zurückbleiben. Aber was die Musik betrifft, haben sich nur der Ort und die Menschen geändert, mit denen ich jetzt die Musik mache. Bezogen auf die Musik fehlt mir Griechenland nicht.
Seit 10 Jahren lebt Yannis in Berlin. Er ist hier angekommen. Bis heute ist das Spiti ein wichtiger Ort für ihn. Seit Jahren schon arbeitet er als Musiklehrer an der Schule Ganarini. Yannis ist auch der Gitarrenlehrer von Sefi. Die 33-Jährige ist vor 5 Jahren nach Deutschland gezogen. Aufgewachsen ist sie auf Skopelos, einer Insel der Sporaden. Auch für sie ist Rebetiko besonders, eine Erinnerung an die Heimat.
Ich mag griechische Volksmusik sehr gerne. Rebetiko ist ja auch ein Teil davon. Ich bin damit aufgewachsen. Diese Musik ist, wie soll ich sagen, ein Teil von mir, meiner Seele.
Als Sefi nach Deutschland gekommen ist, wusste sie erstmal nichts vom Spiti. Andere Griechen erzählten ihr von der Beratungsstelle. Dort bekam sie Hilfe bei bürokratischen Angelegenheiten. Das war wichtig, weil sie damals kaum Deutsch sprach. Und hier lernte sie auch Freunde kennen.
Die Musik hat mir geholfen, mich zu vernetzen, Menschen kennenzulernen, mich als Teil einer Gemeinschaft zu fühlen. Wenn man im Ausland lebt, fühlt man sich am Anfang einsam. Immer.
Im Spiti probt das Rebetiko-Orchester nun weiter. Im Juni wollen sie auftreten. Hier, in diesem kleinen Haus in einer Neuköllner Seitenstraße, haben viele Griechen einen Ort gefunden, an dem sie Gleichgesinnte treffen, ob mit oder ohne Migrationsgeschichte. Einen Ort, der ihnen ihr Ankommen in Deutschland erleichtert. Auch durch die Musik, die sie aus der fernen Heimat mit in ihr Berliner Zuhause gebracht haben.
Musik als Verbindung zur alten Heimat. Und so ist das auch in unserer nächsten Reportage. Wollten Sie schon immer mal wissen, wie die türkische Ud klingt, eine Kurzhalslaute, die Kastenzither namens Kanun oder die Ney, die orientalische Längsflöte? Dann sollten Sie unbedingt einmal eines der Konzerte des Konservatoriums für türkische Musik besuchen. Das hat seine Räume in der Bergmannstraße in Berlin-Kreuzberg, aber die Chöre und Orchester spielen an vielen Orten der Stadt. Und Kulturreporterin Carmen Gräf war für uns bei einem Konzert in der Uferfabrik dabei.
Das Frühlingskonzert des Konservatoriums für türkische Musik ist jedes Jahr ein Highlight. Der Chor, das Orchester und die Solisten und Solistinnen sind in Bestform. Auf dem Programm steht klassische türkische Musik. Stücke und Lieder voller Sehnsucht, die von Liebe, Abschied und Schmerz erzählen. Der Konzertsaal in der Uferfabrik ist voll. Über 300 Menschen sind gekommen. Die meisten aus Berlin, viele sind aber auch extra aus der Türkei angereist.
Es war großartig. Ich liebte es wirklich. Ich bin Türkin und sehne mich nach dieser Musik. Das hier ist wirklich ihre Seele.
So, das ist schon tief verankert in meiner Kultur. Ich bin jemand, der später aus der Türkei gekommen ist. Jemand, der sich mit Musik beschäftigt und auch ein Ohr dafür hat. Das ist nicht so die Musikrichtung für jedermann. Das muss man schon ein bisschen mitfühlen. Da sind sehr viele Emotionen, die in dieser Musikrichtung mitspielen, dieser klassischen türkischen Musik. Und von klein auf mag ich das. Ich kann es nicht beschreiben, ich weiß es nicht warum. Das ist einfach so.
Das nimmt mich mit so in die Türkei. Und da spüre ich diese Wärme und die Sonne. Das spürt man mit in der Musik so. Und die Wärme der Menschen in der Türkei, unsere Kultur. Das ist schön.
Cebilay Karahan hat früher auch im Chor mitgesungen. Gerade hat sie wenig Zeit, will aber wieder einsteigen. Das Konservatorium für türkische Musik ist für sie ein Stück Heimat.
Die türkische Community, die türkischen Bürger möchten einfach auch das spüren, dass man hier auch nicht alleine ist in Deutschland, dass man auch die türkische Kultur hier auch miterleben kann, mitmachen kann, Musik, singen, tanzen. Und wenn das nicht ist, dann fühlen sie sich einfach einsam und traurig.
Ähnlich dachten auch Halimey Karademirli und ihr Mann Nuri, der inzwischen verstorben ist. Er war ein international bekannter Ud-Spieler. Die Ud ist die türkische Kurzhalslaute und das Hauptinstrument der türkischen klassischen Musik. Gemeinsam gründeten sie 1998 das Konservatorium für türkische Musik. Mit wenig Geld, aber vielen Träumen.
Weil hier kein Konservatorium türkischer Musik gab. Und die können auch nicht nach Türkei gehen zu studieren. Es müsste eigentlich hier für den jungen Menschen eine Schule geben, dass sie von vorne Grund lernen sollten.
Inzwischen hat das Konservatorium über 300 Schülerinnen und Schüler. Die Jüngsten sind 3 Jahre alt, die Ältesten gehen auf die 80 zu. Sie spielen auf Straßenfesten ebenso wie in der Philharmonie. Einen offiziellen Abschluss kann man hier nicht machen. Viele bereiten sich jedoch hier auf die Prüfungen von Musikhochschulen in Deutschland und in der Türkei vor. 13 Lehrerinnen und Lehrer unterrichten
Oud, Geige, Zither, Gesangs, musikalische Früherziehung, Kinderchor, Jugendchor, Volksmusik, türkisches, klassische Musik.
Zu den türkischen Musikinstrumenten wechseln die Schüler erst nach 1,5 Jahren. Vorher lernen sie westliche Musiktheorie, Klavier und Geige. Sie kommen aus allen Teilen Berlins, aber auch aus der Türkei. Es gab viele Kooperationen im Lauf der Jahre, etwa mit der Rundfunkorchester und Chöre GmbH.
Das ist ein Kulturaustausch bei uns. Das machen wir ja auch seit Jahren. Die Babylon Orchestra ist auch ein Baby vom Konservatorium. Ne?
Das Babylon-Orchestra formierte sich vor 8 Jahren. Es ist ein urbanes Berliner Fusion-Ensemble, das europäische und nahöstliche Musik mit dem Sound einer Big Band und eines zeitgenössischen Orchesters verbindet.
Menschen, dass die Sprache nicht kennen, musizieren zusammen. Das Babylon-Orchestra ist in meinem Leben wirklich eine Freude, die Menschen zusammen zu sehen, ohne Sprachkenntnisse.
Halime Karademirli hofft, dass ihr Baby, das Konservatorium für türkische Musik, weiter wächst und gedeiht. Auch wenn sie kein Geld aus der Staatskasse bekommen, wollen sie und ihr Team ihren Enthusiasmus weitergeben.
Ich wünsche mir bei der Zukunft, dass das Konservatorium anerkannt ist und dass das eben gut noch weitergehen kann. Dass junge Leute nach mir dann eben das aufnehmen und sollen sie es dann noch weiterführen.
Das Konservatorium für türkische Musik in Berlin. Ein Beispiel für Kultur nebenan in unserem Pfingstspezial im RBB 24 Inforadio. In dieser halben Stunde besuchen wir Orte für migrantische und postmigrantische Communities. Und da passt auch die russisch-ukrainische Theatergruppe Plattform Linii dazu. Sie reist durch Berlin und Brandenburg und macht Playback-Theater. Das bedeutet, dass Menschen aus dem Publikum eigene Lebensgeschichten zu einem bestimmten Thema erzählen, die dann sofort live auf der Bühne performt werden. Unsere Kulturreporterin Barbara Behrendt hat die Gruppe an der neuen Bühne Friedrichshain besucht, wo Plattform Linii immer mal wieder auftritt.
Natascha hat auf dem Erzählerstuhl am Rand der Bühne Platz genommen. Aufgeregt erzählt sie von ihren ersten sexuellen Erlebnissen mit einem Transmann. Denn an diesem Abend ist das Publikum eingeladen, eigene Erfahrungen in Sex, Liebe und Beziehungen zu teilen. Nataschas neuer Partner war in einer offenen Beziehung mit einem anderen Partner.
Eigentlich war es von Anfang an ein Drama, weil sie eine monogame Beziehung hatten und diese Art der Vereinbarung, dass es in Ordnung ist, Sex mit anderen zu haben, aber keine Liebe und keine tiefe Verbindung. Und das nervt so krass. Das ist die schlechteste Vereinbarung der Welt, finde ich.
Die Leiterin des Abends fragt nach, welche Performerin soll dich spielen? Wenige Sekunden später geht's los. You know, I know how to make first steps and second steps. Ich weiß, wie man erste neue Schritte macht, sagt die ausgewählte Performerin und balanciert über die Bühne des kleinen Theaters in Friedrichshain. Sie springt ihrer Partnerin auf die Hüfte, neigt den Oberkörper nach hinten, hängt mit den Armen frei in der Luft. Doch plötzlich läuft ihre Beziehungszeit ab. Die Musiker imitieren ein Uhrenticken. Natascha wird verlassen. Die Kunst des Playback-Theaters macht aus der Geschichte einen Tanz, eine Metapher, die Natascha das Erlebte aus einer anderen Perspektive wahrnehmen lässt. Die meisten Teilnehmenden des Playback-Theater beschreiben diesen Perspektivwechsel und das Teilen der Erinnerung als äußerst heilsam. Und auch beim Zuschauen gerät vieles in Bewegung. Andri, der selbst Playback-Theater spielt, erklärt es so.
Du siehst eine Geschichte, in der es völlig normal ist, polyamorös zu sein. Und dann siehst du eine Geschichte, in der Polyamorie überhaupt keine Rolle spielt. Es ist wirklich schön, diese verschiedenen Perspektiven zu sehen. Und außerdem verstehst du dann, dass du nicht abnormal bist. Alles, was du begehrst, alles, was du bist, alles, was du fühlst, anderen Leuten geht es da ziemlich ähnlich.
Die Empathie, der Perspektivwechsel. Beides Gründe, warum diese Theaterform häufig in Konfliktgebieten angewandt wird. Playback-Theater gibt es in etwa 85 Ländern und wird in Schulen eingesetzt, nach Naturkatastrophen, nach Kriegen. Es gibt Playback-Theatergruppen von Israelis und Palästinensern oder Gruppen in Afrika, die gegen das Stigma von HIV arbeiten. Anastasia Vorobieva hat Plattform Linii gegründet und ist Präsidentin des International Playback Theater Network. Sie stammt aus Moskau. Ihre Frau Julia, ebenfalls Teil der Gruppe, aus der Ukraine. Beide sind vor 2 Jahren nach Berlin geflohen. Zu ihren Performances kommen Menschen aus Russland, aus der Ukraine, aus Deutschland. Zudem veranstaltet Plattform Linii Abende für ukrainische Geflüchtete. Eine Ukrainerin im Publikum erzählt nach der Veranstaltung, wie wichtig es für sie an einem dieser Abende war, ihre Fluchtgeschichte auf der Bühne zu erzählen.
Zum ersten Mal bin ich aufgetaut nach all dem Schock, dem Schmerz, dem Umzug, dem Krieg, der Angst. Und das hat mir wirklich geholfen, irgendwie zurück ins Leben zu finden.
Playback-Theater, das ist den Veranstalterinnen wichtig, ist kein Psychotherapieersatz. Doch es kann eine Unterstützung dabei sein, Traumata zu bewältigen. Es wirkt, sagt Anastasia Worobieva, auf 4 Ebenen. Es schafft Dialog, Gemeinschaft, Empathie und im Idealfall Versöhnung. Am wichtigsten ist jedoch der Austausch aller BesucherInnen nach der Performance.
Because right after the performance is like here.
Direkt nach der Vorstellung unterhalten sich die Leute hier miteinander. Manchmal zum ersten Mal. UkrainerInnen sprechen mit RussInnen. Also es hat eben auch diese Bedeutung.
It also has this meaning.
Theater als Ort der Verständigung. So ein Ort will auch der Palanka-Verein sein, ein afrikanischer Kulturverein in Eberswalde. Eine Begegnungsstätte für Geflüchtete, Migrantinnen und Migranten und Alteingesessene im Landkreis Barnim. RBB24-Reporter Maximilian Devantier hat den Verein und seinen Gründer besucht.
Das Gebäude des afrikanischen Kulturvereins Palanka liegt etwas außerhalb von Eberswalde, auf dem Gelände einer ehemaligen Rohrleitungsfabrik. Die Fabrikgebäude sind mittlerweile saniert und beherbergen heute viele Läden, Vereine und Werkstätten. Die Geschichte des Vereins ist auch die Geschichte von Augusto Jone Munjunga, der 1987 für eine Ausbildung aus Angola in die DDR kam. Am 6. Dezember 1990 wurde sein Freund und Arbeitskollege Amadeo Antonio bei einem Angriff von Eberswalder Neonazis so schwer verletzt, dass er 11 Tage später verstarb.
In dieser Zeit hier in Eberswalde war auf die Straße zu gehen als schwarze Person Selbstmord. Wir konnten hier keine Kneipe, keine Restaurante besuchen und wir waren eine geschlossene Community oder Gesellschaft. Unser Treffpunkt war nur in der Wohnungen. Daher kamen Ideen, einen Verein zu gründen als Treffpunkt für uns, natürlich auch für die Deutschen, die gute Menschen sind, und dass wir miteinander verstehen.
Der Verein wurde 1994 gegründet. Jone Munjunga und seine Mitstreiter gingen in die Offensive.
Wo die Gesellschaft selber haben gesehen, wir müssen etwas tun. Das ist möglicher, wenn die Betroffenen auch mitmachen. Also in der Schule waren wir waren ständig dort. Nicht nur mit der Trommeln, Tanzen, Kochen und so. Ich war auch viele so wie eine Lehrer. Ich habe auch über Afrika gesprochen und über Rassismus.
Das Palanka habe sich in den letzten 30 Jahren zu einem Zufluchtsort für viele Menschen, für die es sonst in Eberswalde und Barnim keinen Platz gibt, entwickelt, erzählt Munjunga. Punks, Spätaussiedler und Jugendliche seien es damals gewesen, seit 2016 auch viele Geflüchtete. Heute sind es vor allem Frauen aus verschiedensten afrikanischen Ländern, die sich engagieren. Sie organisieren Veranstaltungen und stellen die Kultur und Lebensweise der Herkunftsländer vor. Dafür gibt es im Vereinszentrum eine Leinwand, auf der Präsentationen und Filme gezeigt werden können. Besonders wichtig für die Gemeinschaft ist auch die Küche, weil das gemeinsame Essen zu vielen Veranstaltungen dazugehört.
Manchmal kochen wir für 50 bis 100 vielleicht so. Jeder Land zeigt so seine Speise. Ich zum Beispiel von Angola, wir essen mehr Reis, auch Banane oder so.
Das Vereinszentrum besteht aus einem großen Raum. In der Mitte steht eine alte Barinsel. Im Computerbereich kann der Umgang mit Software geübt werden, erklärt Munjunga. Ein Stück weiter hängt ein Bild des ermordeten Amadeo Antonio. Auf der anderen Seite der Insel gibt es einen Kinderbereich mit Bastel- und Spielmöglichkeiten, eine Bibliothek mit Lehrbüchern und insgesamt viel Platz, um verschiedene Aktivitäten gleichzeitig anbieten zu können. Durch eine vergitterte Tür kommt man in den Hof.
So, hier. Was schön ist, hier im Sommer, schönes Wetter wie heute zum Beispiel. Wir kommen dann hier raus, stellen wir die Stühle dann hier so alles. Und hier kann man dann so gut setzen und austauschen. Zum Beispiel gestern war dort eine Band, die haben gespielt eine Musik. Und alle sind da so, sind die Toleranz. Und wenn wir hier Veranstaltungen haben, die kommen auch, die essen, trinken. Wir machen hier dann alles zusammen.
Das harmonische Miteinander hier auf dem Fabrikgelände zeige, was sich in den letzten 30 Jahren entwickelt habe, sagt Munjunga.
Aber das kann ich nicht vergleichen mit den 90er Jahren, wo man auf der Straße war, nur die Namen Bimbo, Neger, Ausländer raus, Deutschland für Deutsche und Ausländer raus. Und diese Geschichte vergleichen mit heute Zeit, ich sage, das Elbeswald hat viel geändert.
Doch Anfeindungen gibt es nach wie vor, erzählt er. Vor allem der strukturelle Rassismus sei noch lange nicht überwunden.
Nur von dem Namen her, man hat Schwierigkeit, meistens Wohnungen zu bekommen. Man hat Schwierigkeit, meistens also auch Jobs zu bekommen. Man hat Schwierigkeit in der Verwaltung, also da hatte man keine Möglichkeit, in der Verwaltung zum Beispiel arbeiten.
Das Erstarken der AfD mit teilweise fremdenfeindlichen Programminhalten hält er für sehr gefährlich. Wenn sich die Menschen nicht weiter engagieren würden, könnten die Zustände, die er in den 90er Jahren erlebt habe, wieder zurückkehren. Damit das nicht passiert, versucht der Verein aktuell Nachwuchs zu finden und Menschen zu motivieren, sich politisch einzubringen.
Der afrikanische Kulturverein Palanka in Eberswalde. Sie hören ein Kulturspezial im RBB 24 Inforadio. Noch bis zu den nächsten Nachrichten stellen wir Ihnen Kulturorte vor, die gemacht sind von und für Menschen mit Einwanderungsgeschichte. Es gibt keine unmusikalischen Menschen. Unter diesem Motto lädt der Verein Klangholz in Spandau nicht nur zum gemeinsamen Musikmachen ein. In der Vereinswerkstatt auf der Zitadelle kann man das Instrument seiner Wahl auch selber zusammenbauen. Seit 2015 bietet Klangholz auch Kurse für geflüchtete Menschen an, die vorübergehend oder dauerhaft in Spandau untergekommen sind. Kulturreporter Lennart Garbes durfte sich die Arbeit von Klangholz einen Nachmittag lang anschauen und vor allem anhören.
Schon bevor man die beiden Räume von Klangholz im Gerd Steinmöller Künstlerhaus auf der Zitadelle Spandau betritt, wird klar, worum es hier geht. Komplett ruhig sollte es bei Klangholz im besten Fall eigentlich nie sein. Während im Musikzimmer, das bis unter die Decke mit den verschiedensten Holzinstrumenten vollgehängt ist, fleißig geübt wird, gibt es im Raum gegenüber alles, was das Hobby-Instrumentenbauerherz begehrt.
Wir sind jetzt in unserer Werkstatt, in der bis zu 14 Schüler gleichzeitig bauen können. Hier sind sehr viele Werkstücke und Materialien gelagert, deswegen haben wir so einen zweiten Boden eingebaut. Im Bauschülerregal sehe ich jetzt eine Ukulele, wo der Korpus schon fast fertig ist. Ein Cello, was restauriert wird. Hier wird ein Elektrobass gebaut, da liegt der Hals. Ist alles schön chaotisch.
Sagt Nadja Dittmar. Die Geschäftsführerin von Klangholz leitet mit ihrem größtenteils aus Ehrenamtlichen bestehenden Team die vielen Aktivitäten des Vereins, die doch alle ein klares Ziel haben.
Wir wollen, dass alle Leute, die möchten, sich eigene Instrumente bauen und dann auch damit Musik machen können.
Dafür bietet Klangholz zahlreiche Baukurse unter fachkundiger Anleitung an, von der Trommel über die Gitarre bis zur arabischen Ut. In einer ganzen Reihe von offenen Anfänger- und fortgeschrittenen Gruppen dürfen die Instrumente des Vereins aber auch ohne vorheriges Bauen ausprobiert werden. Außerdem gibt es regelmäßig Konzerte von externen Musikern, Angebote für Schulen und Kitas, ein Recyclingprojekt, bei dem alte Instrumente vor dem Müll gerettet und repariert werden und seit 9 Jahren auch einen eigenen Musikkurs für Menschen, die erst seit kurzem in Deutschland sind.
Ja, es war tatsächlich diese Situation um 2015, als dieses Wir schaffen das im Raum stand. Ne, dann haben wir erstmal angefangen, Unterkünfte anzuschreiben. Die waren alle erstmal sehr mit sich selber beschäftigt. Und dann hat sich das langsam rausentwickelt als so eine stetige Partnerschaft mit einmal hingehen und einfach irgendwie da sein und zeigen. Und dann entstehen so persönliche Kontakte zu den Familien.
Immer mittwochs leitet Elisabeth Michaelis die Gruppe ab 4 Jahren.
Ich habe hier in Klangholz gearbeitet früher. Lernen zu bauen Instrument und früher war ich in meiner Heimat in der Dominikanischen Republik wie Fremdenführerin, aber sonst immer mit Musik, ja Klavier. Das ist mein Instrument, ja, mein wichtiges Instrument.
Weil es im Musikraum des Vereins aber nur ein Klavier gibt, wechseln sich die 8 Kinder, die an diesem Nachmittag dabei sind, immer wieder ab, während der Rest der Gruppe am gemeinsamen Rhythmusgefühl feilt. Ja. Eine Stunde lang wird Klavier, Xylophon und Geige gespielt und leidenschaftlich getrommelt, bis die Hände wehtun. Am Ende sind trotzdem alle so zufrieden wie die 8-jährige Gromov.
Die Stunde war heute sehr gut, wie alle Stunden. Bei Elisa gefällt es mir sehr doll, Musik zu machen. Und es ist halt schön, dass ich Piano lerne.
Nur die 6-jährige Asja geht heute etwas selbstkritisch nach Hause.
Ich kann bei Trommel Bruder Jakob spielen, hab gespielt und bei Klavier habe ich dann ein bisschen falsch gemacht.
Das kann ja beim nächsten Mal dann schon wieder anders sein. Beim nächsten Mal Musik machen mit dem Verein Klangholz in Spandau.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.